Oh Mann, Steffi, ich will alles löschen, was du gesagt hast.
Jede Menge Me-Time, genau. Die rufen wieder. Ich habe mich versteckt unter dem Schreibtisch. 4-Tage-Woche, also ich sag's mal so, wenn mein Haus brennt, hätte ich schon ganz gern, dass jemand kommt.
Vielleicht muss man es in Deutschland mit so vielen Sachen machen. Wir probieren das und dann stellen wir fest, dass es gar nicht funktioniert und dann erholen wir uns erstmal davon nicht. Weil das Pitch-Team ist ja nie das Team, das dich auch dann auf dem Account
doch,
betreut.
Doch, Viviane, das ist ja.
Doch.
Hab nur ich solche Lehrer gehabt, die immer mit so einer gammeligen Aktentasche unter der Schweißachsel rumgelaufen sind, die schon so oben so einen Kranz hatten?
Das wird wunderbar. Komm, lass loslegen.
Guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei Marketing, dem Podcast über Marken, Menschen und andere Merkwürdigkeiten. Hier ist Siri. Nee, hier sind Stefanie Ferch und Viviane Wilde, Skibitzki, eure Hosts dieses wundervollen Stücks auditiver Belästigung.
Perfekt.
Heute wieder mit wunderschönen Themen aus dem Bereich Marketing und Menschen und Merkwürdigkeiten. Also wenn das mal kein Intro war, dann weiß ich aber auch nicht.
Ja, hast du dir richtig viel Mühe gegeben. Vielen Dank an der Stelle.
Gerne.
Wie immer kann ich ja einmal die Schatzkiste der Kuriositäten öffnen, weil da gab es ja diese Woche wieder ein bisschen was, ne? Genau, also erstmal haben wir eine Runde Mitleid für den guten Tommy Gottschalk, weil er traut sich nicht mehr, einen Aufzug zu betreten, in dem nur noch eine Frau ist. Später dazu mehr. Die Lufthansa hat ihren Humor wiedergefunden, möchte man sagen, beziehungsweise wahrscheinlich die Agentur, mit einer, wie ich finde, ja fast lustigen Recruiting-Kampagne. Ja, weniger lustig ist bei Pietro Lombardi zu Hause. Ist irgendwas vorgefallen. Wir werden dazu gleich ein bisschen einsteigen, was es damit auf sich hat.
Ja.
Und Aldi hat eine echt gute Kampagne rausgehauen. Inwiefern die wirklich der Realität entspricht, weil sie sich nämlich, ja, sie basiert ja auf einer wahren Begebenheit, laut Aussage von Aldi. Schauen wir uns mal an, ob das wirklich so ist. Genau, so viel einmal als Wrap-up an der Stelle.
Genau, und ich wollte dann einfach noch so als kleinen Schmankerl zum Abschluss mal das Thema spicy Content bei TikTok reinbringen.
Stimmt.
Oho. Ja, also da geht ja einiges. Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in die Tupperware-Zeiten. Tupperware, leider pleite. Aber
Stopp, ich habe eine Frage.
Was denn?
Ich finde es komisch, dass manche das jetzt Tupperware nennen, obwohl sie es vorher 800 Trilliarden Jahre Tupperware genannt haben und jetzt einfach nur wissen, dass es nicht aus Deutschland kommt.
Ja, weil ihnen jetzt aufgefallen ist, dass es eigentlich kein deutsches Konzept ist,
ja,
aber sehr beliebt, ne? So wie Esprit auch nicht deutsch ist, aber sehr beliebt hier war. Aber es heißt tatsächlich Tupperware.
Ja, da brechen jetzt viele Herzen.
Ja, aber es ist ja auch so ein irgendwie angedeutschtes Wort. Tupperware, ne?
Ja, so wie ich Auslegeware.
Tupperware, Auslegeware?
Was heißt das?
To tupper.
Ja,
to tupper. Egal. So, wir fangen jetzt
so
mit anderen Sachen an.
Egal, Allmann hat sich einfach das Wort genommen und es einfach eingedeutscht.
Ja, so wie auch kein englischsprachiger Mensch weiß, was ein Handy sein soll. Oder ein Shitstorm. Das gibt es da nicht. Es gibt eine Social Crisis und ein Mobile.
Wenn wir das so sagen, dann ist das so. Du weißt
ich
doch,
weiß.
Wie es ist.
Ja, der Deutsche, der hat immer recht.
Richtig.
So. Okay.
Apropos, der Deutsche hat immer recht. Nicht nur der Deutsche hat immer recht, sondern jetzt du?
Auch Thomas Gottschalk.
Richtig, genau. Der Tommy hat ja dem Spiegel ein Interview gegeben und zumindest bei LinkedIn gibt es kein anderes Thema mehr, als sich über dieses Interview aufzuregen.
Ja.
Ich mache mal so eine kurze Zusammenfassung, worum es geht. Er hat irgendeine Spiegelredakteurin, ich glaube, es war eine Redakteurin, ich weiß es gar nicht, ob Redakteur oder Redakteurin, ist eigentlich egal, zum Interview getroffen. Übrigens, was, glaube ich, viele nicht wissen in dem Kontext, natürlich nicht anlasslos, sondern der gute Tommy, der launcht ja bald sein Buch. Und das heißt, ich bin auch schon total aufgeregt, ungefiltert. Naja, dazu später mehr. Genau.
Oh.
Ja, genau. So, und Tommy erzählt so ein bisschen aus seiner vergangenen Ära, möchte man sagen. Und bezieht auch Stellung zu der Kritik an ihm, dass er ja insbesondere weiblichen Promi-Gästen bei seiner Sendung Wetten, dass recht nah kam.
Ja.
So, das war es sozusagen eigentlich der Hauptaufreger. Das heißt, er wurde darauf angesprochen und er hat dann so sinngemäß, ich muss immer lachen, weil es einfach so kurios ist, gesagt, ja gut, ich habe die beruflich angefasst. Ne?
Dienstlich.
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 Ist klar. Ne?
Ja.
Weil ansonsten hätte das Gespräch ja nicht stattfinden können. Ne? Also wenn der Tommy jetzt bei der Steffi Graf nicht die Hand auf den Oberschenkel gelegt hätte, das hätte ja nicht zum Gespräch gekommen. Da muss man ja mal realistisch sein.
Richtig.
Ne?
So. Das ist, also das wäre dann einfach auch nicht das Gleiche gewesen.
Nee, ich glaube auch. Ich glaube, sie hätte sich dann halt wohlgefühlt und das wollen wir ja an der Stelle nicht.
Ja, aber Moment, wir wissen nicht, ob sich hier eine Frau unwohl gefühlt hat in der Gegenwart von Thomas Gottschalk.
Das stimmt.
Und eine Armlänge Abstand war damals einfach nicht.
Das stimmt total. Ich habe ihn allerdings auch damals schon als leicht übergriffig empfunden. Sowohl in seinem Humor als auch sonst. Und damals war man ja noch nicht in dem Mindset, in dem man heute ist.
Nee, und ich weiß, was ich immer dachte, so als Kind und als Jugendliche, dass der mit denen allen befreundet ist.
Ja,
ich habe immer gedacht, Thomas Gottschalk, ey krass, wen der alles kennt
und anfassen darf.
Und, ja, also dieses mit dem Anfassen ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber das war für mich so ein Zeichen von Freundschaft. Also so von also noch nicht mal Intimität, sondern einfach, man ist so gut miteinander und man nah und der Onkel legt einem mal, ne, das Händchen aufs Knie und oder nimmt dich so halb in den Arm und ich habe das immer als total herzlich empfunden. Ich fand das irgendwo, wo ich immer so dachte, ah, das ist ja toll, wenn der alles kennt und die mögen den. Ne, da bist du so ein bisschen stolz als Deutscher. Ne? Da kommt da, dir ist dann diese Sendung und ich meine, dass diese ganzen Stars natürlich nur in die Sendung gegangen sind, weil ein Millionenpublikum war und die eine riesen Plattform hat. Das wusste ich als Kind und als Jugendliche halt. Das war mir nicht klar.
Ja.
So. Und Tommy hat dann halt da irgendwie seine Sachen gemacht und seine Haribos schnabuliert und irgendwie komische Witze gemacht und immer 100 Stunden überzogen und alle haben drüber gelacht. Das irgendwie war das, hat das nie jemand in Frage gestellt und es war auch nicht so problematisch. Ich finde das, glaube ich, wichtig, das vor dem heutigen Zeitgeist zu betrachten, aber ich finde es irgendwie verlogen, in 2024 hinzugehen und dann rückwirkend ihm dafür einen Strick zu drehen, weil damals hat sich keiner gemeldet.
Auf der einen Seite bin ich total bei dir und auf der anderen Seite ist er aber halt Thomas Gottschalk und er hat sich jetzt auch in den letzten Jahren, wo wir ja schon in dem neuen Zeitgeist angekommen sind, halt auch nicht mit rumbekleckert. Also er vertritt ja objektiv gesehen, ne, sagt er ja so, ja, weniger durch die Blume, sondern recht direkt, Pasopiup, ne, mir ist das alles scheißegal, wo ihr mir überall Cancel Culture vorwerfen möchtet, beziehungsweise wird ihm ja nicht vorgeworfen, sondern dass Cancel Culture mit ihm betrieben wird. Ich sag, was ich sagen möchte und gut ist. Das ist ja so sein Credo. Ne?
Ja.
So. Mhm. Und ich bin bei dir, dass man nicht dann immer in den vergangenen Zeiten wühlen sollte und dann schauen sollte, wo hat er hier der halb auf den Fuß gefasst, da auf den Oberschenkel, hier aufs Ohr. Wenn er nicht der wäre, der er wäre. Er ist halt, finde ich, auch heute einfach noch eklig. So, und dann zu sagen, da muss ich echt sagen, was geht mit dir? Ich betrete heute auch keinen Aufzug mehr, in dem nur eine Frau steht. Was mache ich, wenn sie im zweiten Stock rausrennt und ruft Me Too, der hat mich angefasst. Oder der arme Tommy, dann geh doch einfach Treppen. Da muss ich echt sagen, sag mal, läuft's bei
ja,
dir?
Ja, gut, aber da vermengt sich jetzt einiges. Also ich finde, also, ne, wir sind ja uns der gleichen Meinung, wir mögen Menschen mit Ecken und Kanten und wir mögen Menschen, die sagen, gebe ich einen Scheiß drauf.
Ja.
So. Mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich diese Lebenseinstellung finden wir ja ganz sympathisch.
Richtig.
Ich hätte es bei ihm, und ich verstehe, warum du meinst, so eklig, es einfach gut gefunden, wenn er es dabei belassen hätte und nicht zu Selbstvermarktungszwecken jetzt hingeht und die alter weißer Mann-Karte so krass spielt. Weil
genau
das ist nicht, das ist nicht
authentisch.
Klug. Nein, das ist weder authentisch noch ist das schlau, weil er sich damit in ein Fahrwasser begibt, gegen das er eigentlich gar nicht anschwimmen kann. Er wird dagegen verlieren, weil das nicht mehr der Zeitgeist ist. Ob alles, was im Zeitgeist passiert, die ganze MeToo-Bewegung, das ganze feministische Narrativ, so ein bisschen das Woke, ob das alles so sinnvoll ist und dem Zweck dient und hilft, möge mal dahingestellt sein. Aber so wie er es macht, um sich da wirklich so plakativ zugegen zu positionieren, finde ich es nicht besonders klug, auch PR-mäßig nicht gut und irgendwie schwierig, er gewinnt damit ja keine Sympathien. Und das ist man ja von Thomas Gottschalk überhaupt nicht gewöhnt, weil er war ja ein totaler Menschen. Ich fand, er war ein totaler Menschenfänger damals. Er hat eine sehr gewinnende Art gehabt.
Ja.
Nur wie das halt heute so ist, wirst ja ganz schnell in einen Sack gesteckt mit irgendwelchen, weiß ich nicht, ewig gestrigen. So, und dafür ist ja eigentlich Medienprofi genug, um zu schnallen, dass das gefährlich ist.
Ja, aber das weiß er ja, deswegen meine ich ja, der weiß ja wahrscheinlich.
Das weiß ich eben nicht, ob er das, ich meine, der Mann ist auch schon 75 Jahre alt.
Ja, aber das stimmt. Aber
frisch verheiratet, frisch verliebt, da weißt du nie genau, was abgeht. Ne? Auf der einen Seite vielleicht schon ganz ein bisschen senil, dann so ein bisschen nostalgisch verklärt und dann frisch verknallt. Das ist auch vielleicht eine Mischung, die gar nicht so gut ist, aber dieser Punkt mit dem Aufzug. Ja, ich fand das auch nicht gut formuliert. Im Kern des Ganzen ist das aber, wenn du zum Beispiel mal mit Lehrern sprichst oder mit Dozenten sprichst oder ne, also gerade so in dem ganzen Schul-, Hochschul- und so Kontext. Es gibt relativ viel männliches Lehrpersonal, das sagt, ich achte darauf, dass ich mit einer Schülerin nicht alleine im Raum bin. Weil du nie weißt, was passiert. Du sprichst Schülerinnen nicht alleine in einer Einzelsituation an, sondern immer in der Gruppe, wenn du irgendwas zu besprechen hast.
Ja, also ich finde ehrlich gesagt, das ist ein bisschen irrational, die Angst, weil wie viel wahrscheinlicher ist es, dass wenn eine Frau mit einem Mann in einem Raum ist, dass ihr was passiert? Also
ja, aber das meine ich
in
der,
in den Fakten deutlich wahrscheinlicher. Dann würde ich ja auch sagen, ich traue mich nicht mehr mit einem Mann in einem Raum zu sein. Das, also weißt du, was ich meine? Ich finde halt einfach,
ja,
das wird teilweise auch so ein bisschen genutzt, um eine Entwicklung, die einem gegen den Strich geht, was ich grundsätzlich nachvollziehen kann, so zu überzeichnen, dass man das so sagt,
ja, verstehe ich.
Also ich finde es halt einfach so, boah, diesen Satz, den zieht halt dann auch so jeder alte weiße Mann aus dem Hut. Ich habe dann Angst, dass die mir dann vorwirft, ich hätte sie angefasst. Oh ja, dann ohne also muss ich wirklich sagen, da kann ich mehr Angst haben, mit einem Mann im Aufzug zu sein.
Mhm.
So also sage ich ja auch nicht die ganze Zeit. Ich gehe ja auch mit dem Mann in Aufzug.
Ja, das ist ungefähr wie dieser TikTok-Trend hier, wenn du, mit wem wärst du lieber allein im Wald? Mit einem Bären oder mit einem Mann?
Ja, so, genau.
Okay, das ist auch dumm.
Ja, es gibt, finde ich, was ich auch ganz, habe ich letztens, ich weiß gar nicht mehr in welchem Buch gelesen, natürlich sind nicht alle Männer dann gefährlich und so weiter, aber es sind immer Männer. So.
Ja.
Und das trifft's halt. So, und dementsprechend sag ich ja auch nicht, ich traue mich nicht, mit einem Mann auf einer Autobahn zu fahren. Oder, keine Ahnung was, aufs gleiche Klo zu gehen.
So. Aber es macht ja schon was mit einem, ne, dieses ganze Narrativ. Ich weiß noch, wenn ich früher weggegangen mit meinen frühen 20ern, ne, da bin ich, musste ich halt irgendwie noch so 20 Minuten von der S-Bahn-Haltestelle nach Hause laufen. Und das so um 3 Uhr morgens. Aber da dachte ich halt immer so, ja, das ist schon unangenehm, aber ja, mein Gott, das ist Teil vom Business, vom Party-Business. Da habe ich mir meine Schlüssel zwischen die Finger geklemmt und in der anderen Hand hatte ich
einfach schön.
Ja, nein, aber ich hatte nie den Gedanken, dass wirklich ernsthaft was passiert in dem Sinne, so, sondern ich habe mich dann, ich habe mich dann einfach sicherer gefühlt, weil gedacht so, ja, man weiß ja nie. Vor allem so Partyvolk und so, oder wenn ich halt morgens dann über die Ringe noch gelaufen bin, da ist ja auch immer sehr spannend.
Kannst du jetzt nicht mehr machen, ja.
Nee, kannst du jetzt nicht mehr machen. Aber heute, wenn ich heute abends mal länger weg bin, ich laufe gar nicht mehr erst die Viertelstunde von der Bahn, sondern ich fahre immer Uber.
Auf jeden Fall.
Weil ich aber auch so paranoid geworden bin. Und jetzt habe ich eine Tochter, die nächstes Jahr in die Schule kommt und ich mache mir jetzt schon Gedanken, das liegt aber auch daran, weil ich zu viel True Crime Zeug höre. Okay, ja, ich möchte die ja dahingehend erziehen, dass sie relativ früh schon diesen kurzen Fußweg zur Grundschule alleine laufen kann und keine Angst hat, aber
du hast
ploppt
Angst.
Halt, ich habe Angst, ploppt in meinem Hirn irgendwie auf, ja, und dann kommt da ein schwarzer Mercedes angefahren und dann grippt er die von der Straße.
Aktenzeichen XY, es ist so.
Oh Gott, so. Und ich finde, also durch die Möglichkeit, sich all dieses Storytelling und diese ganzen Sachen, die dann sichtbar gemacht werden und auch verfügbar für jedermann, um sich das reinzuziehen, das macht halt paranoid. Ne?
Ja, und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch so eine präventive und gar nicht mal so unrealistische Angst, ne? Also weil dahinter steckt ja auch so ein bisschen so dieser Gedanke, wenn was passiert, ich könnte es mir niemals verzeihen.
Ja, aber ängstliche Eltern machen ängstliche Kinder.
Auf jeden Fall, da bin ich total bei dir. Also hatte diese Diskussion schon mal mit meiner Schwester, die ja auch 2 kleine Kinder hat, und habe mit ihr auch darüber gesprochen, weil wir schreiben uns jedes Mal, wenn Aktenzeichen XY läuft, und da gibt es ja gar nicht mal so selten Fälle, wo genau dieser schwarze Mercedes am Stüssel ist.
Ja.
So. Und in dem Zuge haben wir auch schon ganz häufig geschrieben, boah, eigentlich würde man ja seine Tochter, genau wie du sagst, so erziehen wollen, hör mal, Schatz, du gehst jetzt los, ne, zur Grundschule, sagst nochmal kurz Bescheid oder irgendwie sowas, wenn du da vielleicht angekommen bist, je nachdem, ob das wie alt das Kind ist und ob es schon Handy hat. Aber ansonsten wäre das ja genau der Weg. Aber ich würde mich halt auch nicht wohl damit fühlen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Und gleichzeitig willst du ja auch nicht dein Kind bis zur 12. Klasse immer morgens zur Schule bringen.
Korrekt. Ich finde ja immer gut, wenn noch ein anderes Kind mitgeht. Das wäre für mich so ein Mittelweg, wo ich dann vielleicht mitleben könnte.
Genau. Ja.
Ach Gott. Ja, das ist schwierig. Aber auf jeden Fall, kommen wir zurück zu Tommy Gottschalk. Der Gute, ich glaube, er wollte halt auch einfach Promo machen. Er weiß ja, der ist ja nicht komplett dumm. So, der weiß ja, was seine Aussagen bei der Gesellschaft bewirken. Jetzt mal wertfrei, ob wir das jetzt für eine wertvolle Auseinandersetzung halten oder nicht. Und das hat er ja an der Stelle geschafft. Ich finde halt nur, wenn die Leute dann immer bei LinkedIn aufrufen, gebt doch bitte so einem alten weißen Mann keine Plattform. Ich bitte darum. Erstens, dann haben wir was, worüber wir reden können. Punkt eins.
Ja.
Punkt zwei, der demaskiert sich doch komplett selbst. Man muss doch nichts machen. Das ist doch einfach nur Popcorn. Sich davor setzen, gucken, wo der sich wieder in irgendwelche Nesseln setzt und drüber lachen.
Ist ein valider Punkt.
Also.
Ja, und ich meine, vor allem gibt solchen alten weißen Männern keine Plattform. Das ist ja, also das sagst du halt bei irgendwelchen AfD-Politikern, die ein Loch im Kopf haben, halt auch. Da muss man richtig aufpassen, wen man da miteinander vergleicht. Also, ne, ich finde, ich gebe lieber einem Thomas Gottschalk mit einer aneckenden Meinung eine Plattform als irgendwelchen braunen Vögeln, weißt du?
Ja, und die Frage ist ja auch, was heißt Plattform geben? Ne? Also man könnte ja sogar sagen, es wählen, glaube ich, auch viele AfD, weil sie gar nicht wissen, was dahinter steckt, weil sie gar nicht die Überzeugung einzelner Personen kennen, weil sie nicht genau das Parteiprogramm kennen und so weiter und so fort. So, und man könnte ja auch theoretisch die Meinung vertreten, doch ladet die auch ein, was zum Beispiel Markus Lanz ja auch macht, ne?
Ja.
Damit die auch die sich im besten Fall, und das tun sie ja regelmäßig, demaskieren. Das ist doch.
Es braucht nur ein gewisses intellektuelles Niveau, um das zu erkennen.
Ja, das stimmt. Ja.
Also es gibt auch Menschen, die nehmen das für bar, was in der Bibel steht. So. Und wenn du davon ausgehst, dann raffen die nicht, wenn sich jemand selber so demaskiert und so bloßstellt.
Ja, ich meine, gut, es wird auch welche geben, die den Thomas Gottschalk sagen, endlich sagt's mal jemand. Na, ja. Die wird es auch geben. So.
Richtig.
Ob ich dann Lust habe, mich mit denen privat zu treffen, weiß ich jetzt nicht. Aber deswegen meinte ich ihm, ich glaube, der wird dadurch schon Leute gefunden haben, die sagen, danke Tommy.
Aber sag mal, vermisst du Wetten, dass? Vermisst du diese Form der Abendunterhaltung oder dieses Format im Speziellen? Naja,
also Wetten, dass hat ja vor einigen Monaten, wahrscheinlich ist es schon anderthalb Jahre oder so, ich habe ja nie Zeitgefühl, hat es ja nochmal stattgefunden.
Ja.
So. Und ich habe dann eingeschaltet, weil ich mal selbst so wissen wollte, wie ich drauf reagiere. Und ich fand's extrem boring. So. Mhm. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Shows früher einfach deutlich langsamer noch waren, als die es heute sind, definitiv. Aber ich muss sagen, ich vermisse manchmal, und das ist aber weniger jetzt Wetten, dass im Speziellen, sondern eher so dieses Gefühl, was damit einhergeht, das vermisse ich eher, dass man zum einen sich dann am Wochenende alle 20.15 Uhr vor den Fernseher klatscht, irgendwie eine gute Zeit hat mit ein paar Chips.
Ja.
Und aber auch so eine, so eine Fröhlichkeit, die ja trotzdem, jetzt mal abseits davon, dass der Leute angetatscht hat, oder angetatscht haben soll, keine Ahnung, die ja trotzdem irgendwie spürbar war. Aber das teilt weniger was mit dem Format zu tun, als mit der Zeit, glaube ich, im Generellen.
Ja, also ich fand auch, das war so ein besonderer Moment und ich finde, Abendunterhaltung ist so wahnsinnig inflationär geworden. Also auf der einen Seite toll, dass irgendwie jedem Tierchen sein Pläsierchenmäßig für jeden was dabei ist, ob Adam und Eva nackt auf einer Insel, Sommerhaus der Stars oder meinetwegen jetzt halt auch Raab auf RTL Plus und so. Jeder kann sich ja mannigfaltig irgendwie vergnügen, auch auf Streaming-Plattformen, aber irgendwie hatte es sowas so was Einendes, ne? Man wusste so, die Hälfte der Republik sitzt am Samstagabend, 20.15 Uhr. Ich habe das manchmal noch so ein bisschen beim Eurovision Song Contest.
Ah, den finde ich ja so schlimm.
Ah, ich finde das ja ganz toll. Also ich finde es schlimm und toll. Es ist wie ein Unfall, ja? Ich musste einfach hingucken. Kann nicht wegsehen.
Ich kann nicht hingucken und muss wegsehen.
Aber ich vermisse auch, wie du sagst, dieses Gefühl, auch gerade so diese kindliche Vorfreude und dann die Stars, als da erstes Mal Shakira aufgetreten ist.
Mit Waka Waka, ne?
Nee, nicht Waka Waka, damals. Hier, whenever,
underneath
wherever.
Your clothes.
Nein, whenever, wherever, ganz früher. Warst du da schon geboren?
Da war ich schon geboren. Aber ich finde, dahinter steckt ja eigentlich schon fast eine philosophische Frage, ob es die Menschen immer glücklicher macht, wenn sie all das bekommen, was sie wollen. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel so einen Glücksindex. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da hat sich ja jemand mal die Mühe gemacht und geschaut, wie glücklich sind Personen, wenn sie mehr Geld bekommen. Und dann
Irgendwann ist Schluss.
So. Und natürlich, glaube ich, ist das erstmal für den Menschen sehr befriedigend, wenn er das bekommt, was er haben möchte. Nämlich, wenn er sich Wetten, dass montags, dienstags, mittwoch, donnerstags, freitags, samstags, sonntag anschauen kann, egal zu welcher Uhrzeit. Und auf der anderen Seite, und das ist ja ein Gefühl, das bemerkt man erst, wenn es nicht mehr da ist, finden wir es auch ganz geil, limitiert zu sein, vielleicht.
Ich habe das früher, als ich damals noch Sendungen geguckt habe, Serien geguckt habe, fand ich gerade auf Streaming-Plattformen, wenn ich mir so eine Netflix-Serie in 12 Stunden reingeknallt habe.
Yeah.
Ne, auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite geil und du denkst so, oh ja, mehr, wie toll. Ich kann immer weiter gucken, ich muss nicht aufhören. So, und dann nach 12 Stunden hast du dir das alles reingeschädelt und dann sitzt du da und denkst so, hä? Wie vorbei? Jetzt muss ich 3 Jahre warten, bis die nächste Staffel produziert ist oder was?
Und dann, ja, weil wir es halt nicht dann, gewohnt sind.
Ja, genau, aber dann ist man wieder so abgefuckt von sich selber, dass man sich nicht beherrschen konnte. Das ist wie mit Nutella. Nutella oder sowas anderes, wo du sagst, ey, rein damit, endlich ist das ekelige Zeug, das mich die ganze Zeit verführt, weg.
Ich diskutiere da wirklich, ich möchte nicht fast sagen wöchentlich, aber monatlich drüber mit meinen Eltern, weil wir da eine sehr unterschiedliche Herangehensweise haben. Ich bin ja komplett Typ Binge-Watcher. Wenn es nach mir geht, eine Staffel, 6 Folgen, 2 Stunden gefühlt. Tschüss. Ja. So. Und das Schlimme bei mir ist, ich habe dieses Momentum, was du beschreibst, gar nicht. Ich habe gar nicht danach das Gefühl, bist du dumm, dass du dir das jetzt nicht aufgeteilt hast. Ich denke mir, boah, war voll geil. So.
Ja.
Ich freue mich jetzt voll darauf, wenn es, keine Ahnung, Emily in Paris zum Beispiel, da war das ja auch so, am Stück geglotzt, mir gedacht, boah, voll mega die Serie, weil das auch so eine gewisse Leichtigkeit übrigens hat, aber gut, anderes Thema. Und dann freue ich mich, aber dann gucke ich nach, wann kommt die neue Staffel. Ey, ich freue mich, ne? Ich schreibe dann allen Freundinnen, hey, hör mal, dann und dann kommt das raus, lass das zusammen gucken. Ich habe dieses Momentum nicht und meine Eltern gucken, und jetzt kommt das Krasse, und man muss sich mal überlegen, ich stamme von denen ab, die gucken nur eine Folge dann immer und danach definitiv nicht mehr weiter. Das heißt, egal wie toll sie diese eine Folge finden und wie sehr sie Lust haben, die zweite Folge zu schauen, es gibt pro Woche nur eine Folge.
Okay, ja, das ist speziell.
Ich glaube, es ist eine Boomer-Mentalität, ganz ehrlich.
Meinst du? Oder ist das nicht eine krasse Form von Selbstdisziplin und wir müssten deinen Eltern eigentlich wirklich krassen Respekt zollen? Aber gut, ihr durftet ja beim Fernsehen auch nur so ein Eierschälchen voller Süßigkeiten haben.
Richtig.
Damals, ne?
Ich glaube, es hat nicht mit übertriebener Selbstdisziplin zu tun. Ich habe da Insights, die auf das Gegenteil schließen lassen.
Ich mag deine Eltern.
Deswegen, das ist es nicht. Ich glaube, es ist, das sage ich Ihnen dann auch immer, ich verstehe auch Ihr Argument, es ist ein Selbstkasteien. Es ist ja ein, ich erlaube es mir an der Stelle nicht, noch weitere Folgen zu gucken. Da denke ich mir, wer steht da, wer ist der Richter? Guck doch so viele
mit. Bei mir ist das manchmal so mit Essen, ich erlaube es mir nicht und dann tue ich es trotzdem. Und das pimmelt richtig mit deinem Kopf. Das ist richtig schlimm, sowas dann. Weil du machst dir ein schlechtes Gefühl, anstatt einfach zu sagen, ja geil, ich wollte das jetzt alles essen, weil es so lecker schmeckt. Ich habe es mir gegönnt. Nein, stattdessen kommt dann irgendwie so eine alte Tante in meinem Kopf. Also Viviane, das darfst du nicht.
Ja, ich finde ja, da gibt's so einen Hack, zwei eigentlich. Der eine Hack ist, 6 Tage in der Woche halte ich mich an die böse Frau, höre dazu, und am 7. Tag lasse ich es krachen. So. Weil dann kann man das auch so ein bisschen mit einem besseren Gewissen und hat nicht dieses Konstante, dass da eine alte sitzt mit dem Finger.
Grundsätzlich ganz spannender Ansatz deinerseits. Allerdings, ja. Mit 2 mehr oder weniger kleinen Kindern bist du ja schon montags, wenn du dir vorgenommen hast, boah, diese Woche ziehe ich richtig durch und ich bin immer gut drauf und ich bin so die Gentle Parenting-Modi, ja, da bist du ja montags nachmittags spätestens, ja, wenn du es dir montags vorgenommen hast, morgens bist du nachmittags schon damit durch mit dem Konzept und sagst, scheiß drauf, gib mir die Biscoff-Cream, ja.
Ja, gut, das kann natürlich sein. Aber ich finde, was mir immer so hilft, ist dann in solchen Momenten, wenn ich jetzt Bock drauf habe, Schokolade zu essen, also ich esse zwischendurch auch so ist nicht, aber ich stelle mir dann immer vor, das ist wie so ein Mückenstich. So, ich kann da jetzt immer weiter drüber nachdenken und dann fängt das an zu jucken, aber das ist ja auch nach einer Minute wieder vorbei.
Aha, nur eine Minute? Das ist spannend.
Ja, finde ich schon.
Habe ich nicht.
Bei mir geht das dann über. Und dann kann man sich ja ablenken und dann denkt man da nicht mehr drüber nach. Und dann ist man stolz auf sich, dass man es nicht gegessen hat.
Ganz interessanter Ansatz, sehe ich bei mir nicht.
Ja, gut, ne?
Okay, warte, pass auf, lass uns, wie sind wir jetzt dahin eigentlich gekommen?
Ja,
wir
wollten ja eigentlich noch Gottschalk zum Mückenstich.
Ja, eine ganz andere tolle Größe in der Entertainment-Industrie sprechen. Nee, vielleicht nicht ganz so wie Thomas Gottschalk, nicht ganz so legendär. Das ist der Pietro Lombardi.
Ja.
So, Hauptsache Alessio geht's gut. Ich glaube, mit diesem Satz sind wir auch alle irgendwie groß geworden. Ja. Nicht groß geworden, ne? Aber es war auch so ein geflügeltes Wort. Hauptsache Alessio geht's gut. Das ist der kleine Sohn von Pietro und ehemals Sarah Lombardi. Wie heißt
sie? Sarah Engels.
Sarah Engels. So, und der Pietro, der hat ja wieder eine neue Dame. Verlobte. Da heißt Laura, oder?
Ja.
Mhm. Und die haben jetzt ihr zweites Kind bekommen.
Gefühlt vorgestern.
Ja, genau. Und ich finde, Pietro hatte eine ganz beachtliche Karriere. Irgendwie vom DSDS-Trottel, der sich keinen Liedtext merken konnte, bis hin zu, jetzt sitzt er selber in der Jury und macht und hier da irgendwelche Collabs und hast du nicht gesehen. So, aber da ist jetzt, da brennt der Busch. Erzähl.
Da brennt der Busch, der Baum, wie man es nennen möchte. Genau, also ich versuche es natürlich möglichst wertneutral zu formulieren. Das gelingt mir ja bekanntermaßen immer besonders gut. Es kam offensichtlich zu einem, nennen wir es mal, Wortgefecht im Hause Lombardi. Und zwar war das Wortgefecht so kontrovers, dass da die Polizei kommen musste in den Hahnwald. Ne? Mhm. So. Und nicht nur das, sondern wenn ich mich nicht ganz täusche, war es so, dass die Laura danach ja auch in die Uniklinik musste.
Ja.
So. Und auch wieder da, wenn ich mich nicht ganz täusche, hat die Uniklinik danach ja auch Anzeige erstattet. So. Gegen den Pietro Lombardi. So. Er hat natürlich dementiert durch seinen Anwalt, dass er handgreiflich geworden ist. Aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, was da sonst so passiert ist. Ja, und er darf sich der Mutter seiner beiden jüngsten Söhne nicht nähern. Und auch die gemeinsame Villa nicht betreten.
Alter, was sind das denn für Leute?
Jetzt was mal sind das ganz im Ernst.
Ja. Nee, aber wie, ich meine, du hast zwei kleine Kinder.
Ja,
ja, und dann klopfst du dich so, dass eine ins Krankenhaus muss, der andere angezeigt wird. Und mal abgesehen jetzt davon, also sowas finde ich ja eh schon tragisch genug. Wir wissen ja nicht, was dran ist. Aber ich frage mich mal, was geht denn ab, reiß dich doch halt mal zusammen. Ja, also wir sind ja keine Neandertaler. Man kann die Dinge auch anders regeln, scheint manchen Leuten aber nicht zu gelingen. Was auch immer passiert ist. Aber ich finde ja, DSDS hat in den letzten Jahren echt nicht so ein richtig gutes Händchen mit der Auswahl ihrer Juroren. Wir erinnern uns vielleicht an Michael Wendler, der dann plötzlich einen Aluhutanfall bekam. Dann erinnern wir uns an den Xavier Naidoo, der auch einen Aluhutanfall bekam und dann aber auch noch, was war nochmal der Grund, warum er rausgeschmissen wurde aus der Jury? Da ging es doch um Reptiloide.
Er ist ja in eine ähnliche Ecke wie der Wendler abgedriftet, ne? Also
richtig.
Ich glaube, die hatten mehr gemein als der Hang zur Musik.
Meine Güte, ja. Und ich habe mir eigentlich darauf gewartet, dass sie mal zusammen ein Lied aufnehmen.
Oh ja, das fände ich auch sehr schön.
Ja, die Frage ist ja so ein bisschen der QAnon-Kanon. Stell dir mal vor, der neue Hit von Wendler zusammen mit Xavier Naidoo, der QAnon-Kanon.
Oh, die Mischung wäre hart. Also ich frage mich ja immer, wer kauft da ein? So. Und meine These ist, das ist ja auch der Dieter.
Ne? Der Dieter kauft die Juroren ein. So. Ja, natürlich.
Und ich glaube, der Dieter hat halt auch einfach ein Händchen für Personen, die anecken, um es jetzt mal möglichst
nett zu formulieren.
Richtig. Zum einen, weil er darauf hofft, dass sich das positiv auf die Quote niederschlägt. Das ist jetzt einfach nur meine These. Weil mit der Quote bei DSDS sieht es ja so aus. Ne?
So. Wieso, RTL geht's doch mega gut? Das war doch, also.
Ja.
Wir haben letztes Mal schon mal drüber gesprochen. Aber ja. So. Im linearen TV ist es was anderes.
Ne? Ja, genau. So. Und ich glaube, dass das halt so ein bisschen auch das Problem ist, was damit einhergeht. Nämlich, dass wenn man sich halt Personen ranholt, die gerne anecken, dann ecken die halt gerne an.
Dann machen die das auch.
Ja, dann machen die das auch. Und ich habe wirklich selten eine Sendung erlebt, wo so viele Juroren einfach schon gehen mussten. Die mussten ja immer eine neue Nase dahinsetzen. Und das Ding ist ja, als nächstes kommt nur noch Thomas Gottschalk in Frage. So viel mehr Leute mit Profil gibt es dann auch nicht.
Das fände ich geil, wenn dann plötzlich Thomas Gottschalk da in der Jury sitzen würde. Aber ist das eine Sendung? Guckst du das noch?
Nein.
Nee, ne?
Also ich habe die erste Staffel geguckt. Vielleicht noch die zweite und die dritte. Und ja. Danach
war Schluss. Ja. Da, ich glaube, danach habe ich dann auch nur noch die Castings geguckt und die Show nicht mehr in dem Sinne dann, ne, wenn gesungen wurde.
Aber wie cool die erste Staffel war. We have a dream.
Alexander Klaas, Wahnsinn.
Oh mein Gott.
Und wer saß
Juliette
da noch?
Juliette Schoppmann.
Ach, ja, die ja mit der großartigen Tané jetzt verheiratet
Richtig.
Ist.
Richtig.
Das war ja auch so eine Überraschung, ne? Plötzlich, zack, ja. Bumm, wir sind verheiratet, hatte keinen Abendschirm. Und Juliette hat ja jahrelang bei DSDS als Vocal Coach dann gearbeitet. Wer ist denn da noch? Hier, Giovanni Zarella.
Ist ja nee, geworden, Giovanni Zarella war Popstar.
Ah nee, der war Brosis, ne?
Ja.
Ach, der war Brosis. Stimmt.
Do you
know what it feels like? Ach, oh mein Gott. Ja, aber We Have a Dream damals. Und wer dann noch in der Jury saß, ne? Der Dieter Bohlen.
Richtig, dann, der Radiomensch.
Und die andere.
Ja, perfekt. Das war eine richtig gute Jury. unser Gehirn ist auch siebähnlich an der Stelle.
Aber das waren doch vier.
Ja, das waren vier. Ich weiß aber nicht mehr, wer genau.
Ich guck das jetzt nach. Ich kann das nicht so. Das geht nicht.
Okay.
Warte.
Ich fand auf jeden Fall, erinnerst du dich noch, bei We Have a Dream standen die alle so glückselig an dem Klavier, während Dieter Bohlen an die Tasten geklimpert hat. Ja, und das war auch wieder so ein bisschen heile Welt.
Okay, pass auf.
Ja.
Moderation. Weißt du noch, wer die Moderation der ersten DSDS-Staffel gemacht hat?
Carsten Sprengemann.
Sprengemann ist auch gut. Und?
Michelle Hunziker,
genau.
Und boah, ich bin gut.
Ja, Jury sein. Dieter Bohlen, Thomas Buck.
Ach, Thomas Buck.
Shona Fraser. Ja. Und Fraser. Und Thomas M. Stein.
Stimmt.
Der Produzent, ja.
Stimmt, ja.
Das waren noch Zeiten.
Ah, schön. Naja.
Und daraus entspannen sich ja auch erst dieses lustige, Wir halten vor allem die Kamera auf die Nasen, die sich zum Affen machen, weil sie irgendwann festgestellt haben, okay, hier haben sich auch echt viele Leute, die gar nichts können.
Ja, mittlerweile, und das finde ich ja immer, das finde ich ein bisschen upturned. Da kommen ja dann vor allen Dingen Leute hin, die genau wissen, dass sie nicht singen können, sondern die einfach die 5 Minutes Fame haben wollen. Und das langweilt mich.
Es sind auch meistens Leute, die bei Instagram oder bei TikTok schon so ein gewisses Following haben, ne? So irgendwie, weiß ich nicht, so 10.000 oder so. Und dann das dann als Sprungbrett nutzen, ist ja bei Germany's Next Topmodel genauso. Ja, das sind dann halt Models, die sind dann irgendwie schon irgendwo klein gesigned oder so. Oder vielleicht auch nicht oder nicht
mehr. Ich glaube eher nicht.
Kann ja auch sein, dass das die Voraussetzung ist, um überhaupt mitzumachen, dass du nirgendwo gesigned sein darfst. Aber
bei GNTM ist es ja schon so, dass du, sag ich jetzt mal, eine bessere Ausgangslage hast, wenn du auf Social Media da schon irgendwie unterwegs bist.
Richtig.
Ja? So.
Das ist bei Reality- oder Casting-Sendungen mittlerweile generell so, dass die bei den Bewerbungen gucken, wer hat denn schon eine gewisse Reichweite. Und ich meine, also guck dir die ganzen Kandidatinnen bei Bachelor an und so. Das sind ja alles keine unsichtbaren Mäuschen.
Weißt du, was ich lustig finde? Es gibt jetzt ja gerade wieder eine Bachelorette-Folge, Staffel, ne?
Mhm.
Und das ist ja immer ein Format, das habe ich immer gerne geguckt. So, und jetzt gerade, ich finde das total lustig, ist das, wie gesagt, die Bachelorette, das heißt eine Frau, die einen Partner sucht und sie ist bisexuell. Das Aha. heißt, sie hat 10 Männer und 10 Frauen.
Ach, hör doch auf.
Doch.
Ah, okay.
So. Mhm. Und ich finde es insofern total lustig, weil wenn du sie das erste Mal siehst, denkst du, das ist Lieschen Müller vom Dorf, ne? Also so eine ganz liebe, zurückhaltende. Und dann fängt die an zwischendurch über Sachen zu reden, die werde ich jetzt hier gar nicht aussprechen, weil dann werden wir gesperrt, ja? So, also so richtige Hardcore-Sachen. Ich denke mir so, hast du 2 Persönlichkeiten? Bist du Jekyll and Hyde? Was ist los mit dir? Und das Spannende war, die Männer waren zuerst in dieser, wie immer, gigantischen Villa in Thailand, ja. Und dann standen die da wie so Affen vorm Käfig. Der Käfig ist noch leer, wer kommt denn da noch? Also wirklich Affen vorm Käfig, trifft es wirklich zu 100%. Und dann kamen dann Frauen, ne? Ja. Und was meinst du, was dann los war?
Sind das denn immer insgesamt 20 Kandidaten oder sind es eigentlich immer nur 10? 10, oder?
Nee, oder mehr. Am Anfang sind es ja relativ viele, die aus dem Auto steigen.
Ja, okay, aber gut, das ist ja wirklich der feuchte Traum eines jeden Mannes, ne?
Küsst euch mal. Die waren, die fanden das gar nicht gut.
Oh, weil die dachten, haben wir eh keine Chance, oder was?
Ja, man munkelt. Nee, ich glaube, die denken sich dann so, ich will aber keine Biers.
So. Ach so.
Ja, ja, man muss erstmal die Synapsen sich da reinversetzen.
Hä? Okay. Ja. Nee. Ja. Ich dachte, ich hab das Vorurteil gegenüber Männern, dass sie sowas toll finden.
Ja.
Mach mal miteinander rum.
Geil. Okay. Naja.
Oh Gott, Steffi.
Naja, das wird bei dem einen oder anderen zutreffen. Also wir wollen jetzt niemanden einen Vorwurf machen, aber kann schon sein. Ne?
Ich sehe. Naja. Spannend. Ja, ich gucke, wie gesagt, ich gucke kein Trash-TV, also aus Zeitgründen, aber auch aus intellektuellen Gründen. Ist bei mir eh schon, es wird langsam dünn, merke ich. Ne?
Es dadurch, wird dünn und dunkel.
Es wird dünn und dunkel bei mir, dadurch, dass ich zu viel True Crime höre, mit allerdings auch echt viel so Kinderhörspiele. Da wirst du halt einfach irgendwann doof von.
Ja.
Ja. So, deswegen wird das bei mir alles etwas dünner, aber im Podcast, finde ich, arbeiten wir ganz gut dagegen an. Ne? Ich finde, das ist eine ganz schöne ausgewogene Mischung zwischen dumm und nicht ganz so dumm.
Zwischen dumm und dümmer.
Ja, richtig. So. Aber ja. Einige Menschen haben ja auch Folgendes als dumm bezeichnet, nämlich die neue Recruiting-Kampagne der Lufthansa. Ne? Und da haben sie nämlich so ein Plakatmotiv, das vor allem gar nicht mal aus Bild, sondern aus Buchstaben besteht. Und ganz fett steht vorne am Anfang, also wenn wir von links nach rechts lesen, wer bei Flugzeugen an Kleben denkt, ist bei uns richtig. Daneben steht Löten auch super und dann daneben Schrauben auch. Und das ist ja eine offensichtliche Referenz, Anspielung an die Klimakleber, die sich an auf
Kleber.
Man kann sie. Heute ist echt der Wurm drin. Kleberklemer, die sich an, auf und um Flugzeuge herumkleben oder diese auch ansprühen oder weiß der Geier, was da machen. Und das fand man nicht so gut.
Ja, genau, man fand das nicht so gut, weil dieses Land auch einfach wahnsinnig humorbefreit ist. Also das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Ich muss sagen, ich finde das mega witzig. Also mich hättest du damit. Wäre ich jetzt ein Löter?
Ein Klimalöter? Oder ein Löter? Also, Dreher und Schrauber, ich glaube.
Genau, Dreher, Schrauber, Löter. Mich hättest du damit. Ich finde das witzig.
Ich finde das auch sehr lustig. Aber man muss es halt auch erstmal raffen, ne? Das heißt, sie setzen voraus, dass ihre Dreher, Löter, Schrauber, was war es noch? Die müssen einen gewissen Background haben.
Ja, aber ich glaube, dass, da sind wir wieder im Thema Zielgruppenfit, das muss jetzt ja nicht dem Richard David Precht gefallen. Also ich weiß gar nicht, wie er dazu steht. Ne?
Aber er hat bestimmt eine Meinung dazu.
Er hat bestimmt eine Meinung, aber das muss ja dem Kleber gefallen. Also nicht dem Klimakleber, sondern dem Löter, dem whatever.
So, schon noch Kleber.
Und ich glaube, der findet das lustig.
Die sind dann Folianten vielleicht. Nee, wie heißen die denn? Die diese Folien drauf machen,
ja,
auf den.
Ja, oh, das würde ich auch mal gerne.
Dann ist das vielleicht der Folienkleber.
Aber weißt du und ich wären da die größte Fehlbesetzung, weil wenn da eine Luftblase ist, wir würden halt sofort abbrechen.
Ja, aber wir könnten das dann ja auch. Also, wenn du das beruflich machst, dann kannst du, glaube ich, Folien so aufkleben, dass da keine Blasen zwischen sind. Wobei, wenn ich mir angucke, wie mein Screen vom Smartphone aussieht, diese Schutzfolie, das sind schon einige Luftblasen.
Es gibt ja immer solche und solche. Und ich glaube, es gibt auch Folierer, ich glaube, so heißt das, die da Luftblasen entstehen lassen. Ich glaube, das ist so. Die Frage ist nur, ob es jemanden gibt, der die QS richtig macht.
Mhm.
Das ist es, glaube ich, eher. Den Folienhauptmeister. Ich finde es nur so irgendwie paradox, weil auf der einen Seite wird man scheiß Werbung, bin ich ja grundsätzlich total dabei. Dann ist mal jemand ein bisschen keck, ne? Kommt direkt, buh.
Das darf man nicht. Das ist ein super ernstes Thema, Klimawandel, ja. Und ich finde auch, dass da eine kleine Gruppe gegen aufsteht und in dieser Art und Weise extrem gegen revoltiert und auch allen die Augen öffnen möchte, das ist absolut legitim. Und deswegen darf man da keine Witze drüber machen, weil in Deutschland wird Moral ganz groß geschrieben. Ja, wir sind wirklich die Moralapostel vorm Herrn. Wie wir das alles umsetzen wollen, keine Ahnung. Aber ey, wir haben immer Recht und vor allem Rechter.
Ja, und wer braucht schon Lösungsvorschläge, nicht wahr? Vielleicht da mal eine kleine Anekdote, die vielleicht den einen oder anderen Sympathisanten zum Nachdenken bringt. Meine Tante und mein Onkel waren einmal auf dem Weg zu einer lebenswichtigen Therapie, um es mal so zu nennen. Und dann hatte sich in München leider jemand auf dem Ring festgeklebt. Und dann kamen die leider nicht rechtzeitig zu dieser Therapiesitzung. Einfach mal so sacken lassen.
Ja, es gibt ja viele Beispiele, wo Krankenwagen nicht durchkamen, gerade gebärende Mütter und
aber
so weiter.
Aber das macht doch nichts, oder?
Nein, für das große Ziel der Errettung der Welt, insbesondere der Errettung Deutschlands, weil das macht ja auch alles nur Sinn in Deutschland. Wir sind ja so krasse Klimanationalisten. Da ist jedes Opfer legitim.
Gut. Nee, dann ist gut.
Um das jetzt einmal gesagt zu haben, Stefanie. Und deswegen finden wir auch die Kampagne von der Lufthansa nicht gut, ja?
Ja, ist in Ordnung. Ist so notiert. Ich warte ja auch schon die ganze Zeit auf den nächsten Shitstorm.
Social Crisis.
Bei LinkedIn. Nein, bei LinkedIn ist das ein Shitstorm.
Ach, ich weiß
ja. Weil sie sich gegenseitig mit Scheiße bewerfen. So.
Ich und auch ganz viel. Aber nein, ich finde, also wer auch immer, vielleicht hört ja jemand von der Lufthansa zu oder von der Agentur, die dafür zuständig war, aber am Ende des Tages muss ja jemand bei der Lufthansa da das Go geben. Ihr habt das gut gemacht. Ich finde das ganz wunderbaren Humor. Bitte nicht entmutigen lassen, wenn irgendwer behauptet, bei der Werbung und Verkaufen oder bei LinkedIn oder wo auch immer, das sei jetzt nicht witzig gewesen. Das war super witzig.
Das war A, super witzig und B, lasst uns vielleicht auch mal damit aufhören, direkt zu sagen, wir haben einen Shitstorm bekommen, weil zwei Leute sich angepieselt fühlen. Danke.
Ey, die Leute haben keine Ahnung, was ein Shitstorm ist.
Also wir zwei ja schon. Ich erinnere mich da so an ein Szenario.
Ach so, du meinst die Folge mit dem besten Kreativen der Welt, Amir Kassai?
Das. Und? Aber ich gehe noch mal so
13 Jahre zurück.
Ja, genau. Der Hase im Becken. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ich sag mal so, die Finger haben geglüht vom Community Management.
Okay, vielleicht ein bisschen Kontext. Steffi und ich haben damals im Community Management gearbeitet.
Nee, stopp, das stimmt nicht. Wir haben nicht im Community Management gearbeitet. Wir hatten eigentlich ganz andere Positionen. Ich war stellvertretende Redaktionsleitung. Du warst so gefühlt Chief of Creative Concept. Ja. Und eine andere Agentur, nennen wir es so, hat sich einen vermeintlich lustigen TV-Spot überlegt aus verschiedenen viralen Schnipseln, unter anderem ein Schnipsel, da war ein Hase, der in einem Waschbecken liegt, auf dem Rücken und es läuft Wasser rein und es wirkte so für diese Agentur, als würde sich der Hase dabei wohlfühlen. Diverse Tierschützer haben das wahrscheinlich auch nachvollziehbarerweise etwas anders gesehen. Ich sag mal so, der Tag war lang.
Der Tag, nicht nur Tag, die Tage. Da haben sich nämlich sehr viele Menschen mit diesem Hasen beschäftigt und wir mussten dann, genau so war es nämlich, wir mussten dann unsere eigentlichen Aufgaben ruhen lassen und ins Community Management, um diesen Ansturm der Kommentare und der Entrüstung entgegenzuwirken. Das waren noch spannende Zeiten, als die Leute sich über den Hasen im Waschbecken aufgeregt haben.
Und weißt du, als wäre das nicht schon schlimm genug für uns. Wir hatten nur, ich zeig das jetzt mal in die Videokamera, so viel Luft in dem Raum. Also wir hatten nur so einen Schlitz.
Wir konnten immer nur abwechselnd alle 10 Minuten einmal einatmen, ausatmen. Daher können Steffi und ich jetzt wunderbar Apnoe tauchen, weil wir irre lang die Luft anhalten
Richtig.
Können.
So, immerhin hat das was gebracht, muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Weißt du was? Ich will übrigens noch was sagen. Mir fällt das gerade ein mit Blick aufs Datum. Heute ist der 13.10. Am 14.10. vor
Hast du hingeschmissen?
10 Jahren. Vor 10 Jahren?
Nee.
Ja, doch, vor 10 Jahren ging die erste Folge Gadget Inspectors online.
Das ist witzig, auch dass du das Datum noch weißt.
Ja, habe ich nämlich letztens erst nachgeguckt. Aus irgendeinem Grund, ich habe irgendwas recherchiert und bin dann über die Gadget Inspectors Folgen gestolpert. Als Kontext dafür, damals haben wir, das kann ich ja sagen, bei Vodafone noch gearbeitet als Externe und hatten den Auftrag, ein Bewegtbildformat zu entwickeln mit Influencern. Influencer war gar nicht der Begriff, der damals wirklich genutzt wurde, sondern Leute, die in einer bestimmten thematischen Gattung positioniert sind. Und das Ziel war es, 18- bis 34-jährige Männer anzusprechen, die technisch sehr versiert sind und Spaß an Gadgets haben und im Zweifel immer diejenigen, die sind, die ihrer Familie den Ratschlag geben, welchen Mobilfunktarif sie oder Vertrag sie abschließen sollen. Die wollten wir erreichen und haben deswegen damals mit den Rocket Beans, man erinnert sich vielleicht an MTV Game One und so, das waren die Menschen dahinter und auch die Moderatoren, das Format Gadget Inspectors entwickelt. Und die haben, ich glaube, das war, ich will nicht lügen, ich habe da keinen Beweis, aber es war wahrscheinlich die am längsten laufende Kooperation zwischen Influencern und einer großen deutschen Marke.
Das in lief nämlich, glaube ich,
In the World, 8 Jahre lang oder so, oder 7 Jahre lang das Format. Und die haben die erste Google Glass in Deutschland getestet. Die haben alle möglichen, die erste, ich glaube, Apple Watch, der Tesla, die waren in einer komplett digitalisierten Stadt. Alle möglichen smarten Gadgets für Tiere und Menschen und alles drumherum haben die getestet und das war großartig. Das macht mich gerade richtig sentimental.
Und weißt du, was ich das Verrückte finde? Wenn ich mir so anschaue, und das ist vielleicht auch eine ganz gute Brücke zum nächsten Thema, was viele Marken heute machen, beziehungsweise leider nicht so viele, sondern eher wenige, dann hat sich daran gar nicht so viel geändert. Weißt du, von der Vorgehensweise, weil es geht letztendlich ja nach wie vor, wenn du jetzt nicht in einer One-Time-Shot-Kampagne bist, um Content-Formate. Mhm. Nur wahrscheinlich mit dem Unterschied, dass organische Reichweite damals noch viel, viel mehr vorhanden war, als das heute der Fall ist. Aber so von der Art und Weise hat sich in vielen Agenturen da wenig geändert. Mhm. Es ist eigentlich immer noch, dass du entweder versuchst, in Kampagnen krasse Geschichten zu erzählen, also gutes Storytelling zu betreiben. Ja. Oder du machst eher so, ich sag jetzt mal bei den für die Nerds, einmal so Hub-Content, das heißt serielle Formate, die dann in möglichst hoher Qualität bei YouTube stattfinden. Beziehungsweise heute wahrscheinlich eher bei Instagram und Co.
Ja, und die Frage ist ja, was macht das? Also bringt das überhaupt irgendwas? Ich glaube, es bringt ganz viel für die Agentur. Awards zum Beispiel, da kann man sich dann schön auf die Schulter klopfen, aber ich bin ja immer so ein Freund davon, auch zu gucken, okay, was bringt denn so eine Kampagne betriebswirtschaftlich?
Ach,
weil
das
dafür ist es ja da. Also ich meine, das ist ja keine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, irgendwie eine ABM für Kreative und für Marketingleute, sondern du willst ja mit diesen Maßnahmen, die du ergreifst, in welcher Form auch immer innerhalb des Marketings, ein betriebswirtschaftliches
Ergebnis
oder unternehmerisches Ziel verfolgen.
Ja.
Und da klafft für mich immer noch eine riesengroße Lücke.
Ja, die Lücke heißt, niemand guckt sich's an. Also ich glaube, das ist halt das Ding.
Guck mal, ich glaube, ganz viel geht auf dem Weg der Kampagnenentwicklung einfach verloren. Selbst wenn jemand mal so schlau ist im Unternehmen und sagt, das ist übrigens das Ziel, was wir erreichen wollen.
Macht ja schon
keiner. Das unternehmerische Ziel, das macht ja schon keiner. Oder meinetwegen auch das mehr oder minder betriebswirtschaftliche Ziel im Marketing, was wir erreichen wollen, macht auch kaum einer. Mm-mm. Dann wird da irgendwie was entwickelt, eine Kampagne, dann werden die entsprechenden Verantwortlichen innerhalb der Marke mit irgendwelchen KPIs und Metriken zugeschmissen, sodass der Eindruck entsteht, das sei alles gedeckelt und measurable. Ja, dabei ist es das so nicht, beziehungsweise nicht in Bezug auf das Ziel. Und dann sind sie vom Content und von ihrer eigenen Herrlichkeit, ja, wie die Marke dargestellt wird, so verzaubert, dass dann auch nicht mehr so ganz so wichtig ist, ob jetzt das Ziel da erreicht wird oder nicht. Und wir hatten ja dann auch diverse Artikel.
Mach nochmal eine Null dran.
Ja, mach nochmal eine Null dran, nochmal Nachkommastelle, ein bisschen dran drehen. Aber es war eine geile Kampagne.
Das also nee, das Beste ist, also meine Putzfrau, ne, die hat die Kampagne auch gesehen. Die war hin und weg. Das kommt ja dann immer so. Also der Jürgen aus der anderen Abteilung, der sagt, geht nicht besser.
Ich habe da meiner Nachbarin gezeigt. Ja, die hat gesagt, das ist eine der besten Kampagnen, die wir je gemacht haben. Die hat da sofort, ihre Tochter hat auch gesagt, die hat da bei TikTok gesehen.
Geil.
So.
Und
aber das ist ja das Niveau, auf dem wir uns dann teilweise bewegen. Ja, wir machen, also wir wissen das ja, gerade in großen Unternehmen, ja, das wird dann wahnsinnig aufgeblasen. Ja. Jeder schmeißt mit irgendwelchen Zahlen rum und dann, ja, wir haben hier unser Metrikenboard und unser KPI-Dashboard und da konnten wir sehen, dass das und das und das und das und dann stellst du einmal die Frage und sagst, ja, und was hat das jetzt in Bezug auf dieses Ziel da
zu tun
gebracht?
Und dann bist du der Arsch. Du bist dann der Arsch.
Und dann kommt, die Unterlage habe ich noch nie gesehen.
Ja, genau.
Moment mal. So, sorry,
dann
das, sind die, das sind die Unternehmensziele für die nächste, für das nächste Quartal, für die nächsten 2 Jahre und für die nächsten 5 Jahre. Da sollte da irgendwas drauf einzahlen. Und das sind übrigens die abgeleiteten Ziele fürs Marketing, die Unternehmenskommunikation. Schon mal gesehen? Nee.
Nee, und dann kommt, ja, also wenn wir das jetzt auch noch aufbereiten müssen, ne, da sind Zusatzaufwände.
Das geht nicht.
Ist
die MAFO ist schon absolut am Limit. Ja, die MAFO soll das überhaupt nicht machen.
Ja, also wir könnten für das Ziel 2040, 2039 wäre die MAFO dann zu Ende. Das heißt, wir könnten dann 2039 sehen, ob die Kampagne 2024 was gebracht hat. Ist doch in Ordnung, oder?
Ja.
Ja, und 80.000 Euro kostet die MAFO. Aber ist doch cool. Lass das doch so machen.
Wahnsinn. Ich kann letzten Endes auch nicht ganz genau sagen, was jetzt zum Beispiel Gadget Inspectors gebracht hat. Ob da wirklich das Ziel erreicht wurde, was wir damals im Auge hatten.
Weißt du, was ich so schade finde? Mhm. Die ehrliche Antwort ist doch einfach, wenn man dann gefragt wird, ja, mit was können wir denn hier rechnen? Na? Dann ist ja die ehrliche Antwort organisch, wissen wir nicht.
Ja.
Ist einfach nicht in unseren Händen. Und was wir machen können, ist zu sagen, ihr wollt x-tausend Euro Mediabudget eingeben und dann rechnet man mit einem durchschnittlichen CPM. So.
Ja.
Das ist die einzig valide Aussage, die man treffen kann. Und wenn ich jetzt jemand wäre, der in einem Corporate arbeitet, in einem Unternehmen, ich wäre so froh und dankbar, wenn mir das so jemand sagen würde.
Genau. Wirklich. Und dass du auch nur wirklich sehr vage, also dass du anhand des CPMs und des eingegebenen Media-Budgets ungefähr kalkulieren kannst, was potenziell
Range.
eingekaufte Reichweite drin ist. Weil es ist ja keine wahrhaftige Reichweite, die aufgrund der Wahnsinnsqualität entsteht, sondern es ist eine eingekaufte Reichweite, was keine Leistung ist. Aber das ist ja Setzhause Dollar Rolls, so Ruby Rolls away. Und ich glaube, wenn du dich wirklich organisch positionieren willst, dann brauchst du jemanden, der wirklich schlau strategisch denkt und in den Plattformen drinsteckt und sehr, also organischer Erfolg, meine These, setzt eine sehr gute, sehr schnelle, dynamische Aufbau-Ablauf-Organisation voraus und eine maximale Kenntnis der Zielgruppe und der Plattform.
Und da haben wir ein gutes Beispiel jetzt, um den Bogen zum letzten Thema zu schlagen.
Ja gut, aber das ist ja keine, das was ich jetzt erzähle, ist ja keine Plant, sondern das ist ja organisch erwachsen und nicht gesteuert von einer Marke. But who knows? Ja, in Zeiten von PDD weiß man nie, was wohinter steckt.
Oder das was wo drin steckt. Naja, so, wir kommen mal zu einem, wie ich finde, wirklich ein Goldstück in dem Bereich Werbung, weil da hier wird ja auch viel, was nicht so glänzt. Mhm. Und zwar hat Aldi Süd gemeinsam mit der Agentur Anthony eine neue Kampagne gestartet, die heißt Hashtag. Ich finde das auch immer so witzig, weil Hashtags sind eigentlich so irrelevant. Naja, egal. Ja. Aldi Story. Und da geht es drum, dass es, ich glaube, insgesamt gibt es drei Geschichten. Eine ist jetzt mittlerweile schon released, zwei werden noch folgen. Und da geht es drum, dass sich Aldi auf Begebenheiten bezieht, die wirklich so stattfinden bzw. stattgefunden haben. Und diese Geschichten erzählen sie halt eben in Form von Bewegbild. Vielleicht magst du ja einmal so ein bisschen wiedergeben, weil du da ja noch so ein Anekdötchen zu hast, wo es drum geht.
Genau, eine dieser Geschichten handelt halt davon, dass man einen, zumindest wird das visuell so dargestellt, einen türkischen Mitmenschen sieht, der gerade beim Flughafen an der Kontrolle steht, an der Sicherheitskontrolle und der Grenzbeamte ins Gepäck reinblickt und ihn anblickt und wieder ins Gepäck reinblickt und dann so einen wissenden Blick ihm zuwirft, die Tasche wieder schließt und dann darf er fliegen, kommt zu Hause an in seinem Dorf in der Türkei, wird freudestrahlend erwartet, denn er war offensichtlich, wie nannte man das denn damals, Leiharbeiter? Hier, türkische Leiharbeiter in Deutschland. Ne, ich meine, wir reden hier von dem, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren. Genau, und freudestrahlend wird er empfangen von seiner Familie, von seiner Frau und beiden Töchtern. Sie machen den Koffer auf und die Tochter fragt, hast du es dabei? Hast du sie dabei? Und dann sagt er, ja klar, habe ich die dabei. Ne, und macht dann den Koffer auf und dann ist ein ganzer Koffer voller
Nussknacker.
Nussknacker, die Signature Aldi Nussschokolade, Haselnussschokolade. Genau. Und das ist einfach eine Geschichte oder eine Story, mit der sich wahrscheinlich unglaublich viele Menschen, insbesondere türkischer Herkunft, identifizieren können. Und ich habe das halt dann gesehen, wie gesagt, das ist ja nur eine von mehreren Geschichten, aber ich fand, das war so auf den Punkt, weil das ist ja keine Geschichte, die ausschließlich in den 60er, 70ern stattgefunden hat. Das findet heute noch statt. Ja. Und ich war vor einigen Jahren mit einem Türken zusammen und wir sind dann auch gemeinsam zu seiner Familie in die Türkei gereist und da sagte er so, ja, ich habe gesagt, was muss ich denn mitnehmen? Ja, es war irgendwie um die Osterzeit rum und sagte, okay, wir sind hier erst dort, wir sind erst in Istanbul, dann fahren wir an die Ägäis und das ist irgendwie alles temperaturtechnisch schwierig. Auf der einen Seite hast du irgendwie gefühlt minus 40 und dann wieder doch plus 24 Grad. Das heißt, du musst für alles mitnehmen. Ich sage, ja, was nimmst du dir mit an Klamotten? Ich sehe ehrlich gesagt gerade nicht so viel in deinem Koffer. Was willst du denn da noch alles reinmachen? Sagt er, ja, nee, Klamotten kaufe ich auf dem Kapalı Çarşı. Das ist der große geschlossene Bazar in Istanbul, wo man viele Markenprodukte kaufen kann. wenn die Polizei nicht hinguckt, Gold, Olsche und Abana, ja. Und ich sage, und der Rest? Ja, da bringe ich meiner Familie Sachen mit. So, was kam da rein? Nussknacker, Axe Deo,
Milchmäuse.
Milchmäuse nicht, Kaffee, Nescafé. Mhm. Und Kaffeepulver, aber auch Filterkaffee. Aber Nescafé, Nescafé, Instant-Kaffee. Und Schuhsohlen, Lammfell, Schuhsohlen und diese Taschenknickwärmer mit diesem Metallplättchen.
Geil.
Ach ja, und diese ABC-Pflaster.
Ja.
Kam irgendwie auch noch mit rein. Noch ein paar andere Sachen, aber wirklich Massen davon. Ja, ich weiß auch gar nicht, was für ein Übergewicht wir nachher hatten. Und daran hat mich dieser Spot von Aldi erinnert. Und das ist wirklich ein schöner Identifikationspunkt an der Stelle. Und es ist eine schön gemachte, erzählte Werbung. Und ich glaube, das ist auch das, was insbesondere Steffi und ich an Werbung, an guter Werbung schätzen, nämlich wenn sie eine Geschichte erzählt. Und das ist ja dann mehr Entertainment.
Richtig.
Für Herz und Seele, wie der Kölner sagt, für Herz und Seele, gut für Gelenke und Gefäße, wenn man einfach mal so ein bisschen so einen Schauer über den Rücken kriegt und denkt, oh ja, genau so ist es.
Ja, das ist vor allen Dingen, als ich das erste Mal gesehen habe, das ist wie so ein richtig guter Film gemacht. Also
hat mich ein bisschen an Heimkommen erinnert, ja, von Edeka damals mit dem Opa.
Genau, ne? Also das ist wirklich so, dass du weiterschauen möchtest. Ne? Mhm. Und das ist ja bei Werbung wirklich recht selten der Fall, sondern man ist froh, wenn man weg ist. So, und
ja, richtig.
Hier ist das halt wirklich so, ich war schon fast bei Sekunde 4 traurig, wenn es endet, weil es einfach wahnsinnig gut gemacht ist. Und das, was ich halt da vor allen Dingen so gekonnt finde an der Stelle, ist, dass da drunter halt wirklich, und das ist in Anführungszeichen organisch definitiv, ob das jetzt mit Media-Budgets bestimmt was unterstützt, aber da geht's mir gar nicht so drum, wie viele da drunter geschrieben haben, ey, bei uns ist das ganz genauso. Mein Onkel kommt auch immer aus Deutschland angereist mit so einer Tasche Nussknacker. Und wirklich so unfassbar viele. Und das zeigt ja nur, dass das total einen Punkt getroffen hat, diese Geschichte, sowohl für die Nichtbeteiligten, sage ich jetzt mal emotional, als auch so einen Identifikationspunkt geschaffen haben, für die, die das halt auch so kennen. Und das
genau das meine
so
ich
selten.
Mit... Du brauchst eine hohe Kenntnis deiner Zielgruppe. Also da kannst du dir diese ganzen Zielgruppen-Personas, die man sich ausdenkt, das ist Thomas, 25 Jahre alt, der sieht sehr gut aus.
Er hat eine Reihenhaus.
Weber,
genau.
Ja. Richtig. Er benutzt gerne WC-Ente-Klosteine.
Hat Birkenstocks, grau.
Richtig. Und hat Gürtelgröße 95. Das sind Personen, sorry Leute, hört auf mit dem Quatsch. Diese Personen existieren nicht. Ich weiß, ihr wollt es euch einfach machen, ja. Und ich weiß, es ist auch manchmal schwierig, irgendwie so ein Bild vor Augen zu haben, mit wem wollen wir denn eigentlich sprechen, ja. Aber wir brauchen wir brauchen reale Menschen. Und wir brauchen reale Pain Points und reale Bedürfnisse. Und wir brauchen diese realen Geschichten. Vielleicht wäre es auch eine geile Methode, wenn man sagt, okay, wie nähern wir uns dieser großen Masse an Menschen, die wir eigentlich segmentieren und erreichen möchten? Wie nähern wir uns denen an? Vielleicht tatsächlich über solche Geschichten.
Ich glaube, das Problem ist, dass in diesen, ich bin da total bei dir, diesen komischen Persona-Aufstellungen, ne? Das wird ja häufig über Hard Facts definiert. Ne? Das heißt,
ja,
wie wir
gehst
eben
du in Best for Planning rein, ziehst dir da die demografischen Daten durch und dann denkst du dir noch so ein paar psychografische Merkmale aus.
Richtig. So. Was aber nicht gemacht wird, und das finde ich ja immer so wirklich strunzendumm, warum kommt man nicht eher über, was beschäftigt diese Person in Bezug auf meine Marke, den Markt und das Produkt? Mhm. Das ist doch viel relevanter, weil ich stelle immer die Frage, inwiefern könnt ihr denn jetzt damit arbeiten, ob der einen Weber-Grill hat oder nicht? Oder ob der Veganer ist oder nicht? Oder ob der zwei Kinder oder ein Kind hat? Was hilft euch das? Inwiefern leitet ihr da jetzt was ab? Und noch nie ist eine Antwort gekommen, die ich nachvollziehen konnte.
Das ist richtig. Wie gesagt, ich kann ja das als Vehikel, als Hilfestellung irgendwie nachvollziehen.
Ich auch, menschlich
aber ich glaube nicht, dass sie zu dem Ergebnis führt.
Nein.
Sondern eher, dass du wirklich eine tiefe Kenntnis über die verschiedenen individuellen Bedürfnisse brauchst und dann vielleicht schaffst du es hochzurechnen, okay, wie groß ist diese Zielgruppe eigentlich? Und ich glaube, diese Denke kommt ja auch immer noch da, insbesondere in Bezug auf Social Marketing, dass wir früher bei Meta so toll targeten konnten. Früher konnten wir bei Meta ja ganz viele psychografische Merkmale eingeben. Das ist heute ja nicht mehr möglich. Das heißt, du erreichst nicht mehr über diese Definition der Zielgruppe die Leute, sondern du erreichst über das Creative deine Zielgruppe und musst dann austesten, bei wem funktioniert welche Kreation und welches Motiv am besten. Und sind das tatsächlich die Leute, die für uns relevant sind? Ne? Nur weil du viele Leute erreicht hast und ein hohes Engagement hattest, Allerdings mit Menschen, die du gar nicht einsammeln wolltest. Da muss man dann auch wirklich so sagen, okay, wenn es für uns keine kommerzielle Zielgruppe ist, an die wir was verkaufen können, ist es dann für uns eine wichtige Kommunikationszielgruppe? Und wenn das auch nicht der Fall ist, können wir uns von denen vielleicht verabschieden?
Ja, und vielleicht verabschiedet man sich auch von dem Gedanken, dass man eine Kampagne macht und die ist immer ein Treffer.
Sondern, und dann bist du eine Love Brand.
Genau, dann bist du eine Love Brand. Weil, also der eigentliche Ansatz von Marketing, und ich glaube, das hören einfach auch wahnsinnig viele nicht gerne, ist testen. Das heißt, man probiert einfach nacheinander unterschiedliche Maßnahmen aus, um immer wieder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist natürlich so, dass dann die ein oder andere Maßnahme auch in die Buchse geht. Das ist Fakt, dass manch einer nennt es Fehlerkultur, manch einer sagt, ich freue mich über jedes Learning, wie es immer so schön heißt, was ich generieren konnte. Aber genau das ist Marketing. Ob man das jetzt schön findet, es gibt halt die, die haben mehr Treffer und andere, die haben weniger Treffer. Aber letztendlich ist es das.
Und das ist ja auch der Ursprung von Marketing. Also es geht ja um to market a product to someone. Ja. Das ist ja andere Seite, mit der anderen Seite anfangen. Und das setzt nun mal voraus, wie auch der Markt sich zum Beispiel reguliert, für alle Schweinekapitalisten, die uns gerne zuhören. Ja, eine Frage des Angebots, des kommunikativen Angebots und wie das angenommen wird. Und zum Glück haben wir heute die Möglichkeit, dieses Feedback zu messen und zu lesen. Und
das interessiert uns halt nur nicht.
Schlüsse zu ziehen, aber es interessiert ganz viele nicht, weil die ihren Stiefel durchziehen wollen oder weil sie Angst haben oder weil sie Awards haben wollen. Das ist halt schade.
Das ist halt dumm.
Ist das dumm oder ist das menschlich?
Menschlich. Es ist total menschlich, aber es ist trotzdem dumm. Weil man ja genau, es tut ja nicht weh zu wissen, was der andere über dich denkt, weil so viel Selbstdistanz sollte man haben, wenn man in dem Bereich tätig ist, sondern es hilft ja nur. Es geht ja um das Objekt. So.
Ja.
Und ich werde halt nie verstehen, zum Beispiel auch, warum so viele Kampagnen gemacht werden und da fließen Budgets rein, dass die Birne brennt, ne? Ohne, dass man vorher, und wenn es über Apinio ist oder irgendeine kleine Marfo, einmal herausgefunden hat, ist das wirklich der Punkt, der die interessiert? Oder geht es denen eigentlich um was ganz anderes? Da werden lieber 2000 Euro eingespart vor der Kampagne, anstelle, dass man doch dann das Geld viel effizienter einsetzen kann, wenn man weiß, worum es geht.
Genau, du könntest ja zur ein und demselben Motiv verschiedene Botschaften mit einem ganz kleinen Media-Budget mal antesten. Da brauchst du noch nicht mal eine Opinion-Umfrage für, das kannst du ja auch antesten. Ne? Also und gucken, okay, wo kommt in welcher Zeit welches Engagement zustande, wie ist das Sentiment unter den Posts, wie viel Reichweite generiere ich damit, okay. Und lässt sich dadurch ableiten, haben wir den Punkt getroffen? Ja? Ist das das richtige Wort oder ist das das richtige Wort?
Aber dann sehen die Leute ja schon was von uns.
Ja, aber erinnerst du dich noch an die Werbung vom Super Bowl, was war das, 2010, 2008, ich weiß nicht mehr, mit VW, mit Darth Vader?
Ja.
Ja, VW hat im Vorfeld zum Super Bowl, bevor sie diesen fucking teuren Slot gebucht haben beim Super Bowl, 3 Clips auf YouTube online gestellt und den dann genommen, der das meiste Engagement und die höchste Reichweite hatte. Hat denen das irgendeinen Zacken aus der Krone gebrochen? Nein, das war einer der erfolgreichsten Spots aller Zeiten.
Aber das wird's dann auch so, wie soll ich mal sagen, dann ist ja die Meinung vom Jochen nicht mehr so viel wert. Weißt du, dann hätte man Daten, die das unterfüttern und der Jochen wäre vielleicht gar nicht mehr so wichtig und das ist ja irgendwie auch schade.
Ja, der Jochen kann mich mal. Der Jochen, der soll mal ein bisschen auf TikTok rumhängen und mal ein bisschen sich das reinziehen, was mir da die ganze Zeit in letzter Zeit ausgespielt wird. Willst du das mal kurz wissen?
Ja, sag noch schnell, komm.
Okay, pass auf, ist so. Du kennst ja vielleicht BookTok. Ja. Also auf TikTok werden Bücher rezensiert. Und dann gibt es noch diesen Trend, wo Frauen vor allem sich selber dabei filmen, wie sie irgend so eine Fantasy-Love-Roman-Reihe lesen und heulen die ganze
Erotik.
Zeit. Ja, ich weiß das nicht, ob das erotisch ist. Ich weiß nicht, was das für Bücher sind, aber auf jeden Fall flippen sie komplett aus. Und dann, das ist das Dritte, bekomme ich andauernd so Visuals ausgespielt, wo irgend so eine tiefe, rauchige Männerstimme versautes Zeug erzählt. Und ich meine damit nicht Fantasy, sondern es wird das vorgelesen, was in diesen Büchern zu lesen ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre nennt oder dieses Phänomen.
Spicy Books.
Ja, spicy Books und dieses, aber auch das ganze Auditive, ja. Du hast ja einen halben, darf man ja hier nicht sagen, ne, einen halben Prono im Ohr.
Ja.
So, und da ist mir dann aufgefallen, Alter, das ist nichts anderes als der Groschenroman beim Rewe in der Zeitschriftenabteilung.
Geil.
Worüber wir uns alle lustig gemacht haben, das findet gerade 1:1, nur mit viel mehr Content und auditiven Content und Bilder und irgendwelchen Rom-Com billig produzierten TikTok-Formaten. Das findet alles bei TikTok statt. Und die feiern sich dafür. Das ist, als würde ich jetzt das Schwert der Lust rezensieren. Weiß nicht, wie diese Heimatromane da heißen. Das Schwert, das glühende Schwert der, weiß ich nicht was. Und mich dafür feiern lassen. Ist genau das Gleiche.
Fanny, ich glaube, du bist in einer ganz anderen Bubble als ich unterwegs, auf jeden Fall.
Ich bin jede Woche in einer anderen Bubble und das nervt mich so an TikTok. Vorletzte Woche. Und
du kannst doch die ganze Zeit tun, das ist doch das Geile. Du kannst einfach wegswipen.
Bei P. Diddy? Ja, und dann bin ich in diese komische spicy Content-Bubble gerutscht, warum auch immer. Und jetzt wird mir immer angezeigt, wie so eine Olle Kartons packt mit so Self-Defense-Tools für Frauen. Kennst du die?
Nee, also du bist wirklich ganz woanders unterwegs. Also das ist auf jeden Fall klar. Bei mir geht's halt ganz viel um so Mental Health, Gesundheit, Dreadwives, selbst draußen Hühner züchten.
Ja, aber andauernd? Bei mir wechselt es. Vielleicht ist das ja auch Teil meiner problematischen Persönlichkeit, dass ich andauernd wechselnde Interessen habe.
Ich glaube, du bist ein bisschen Schizo und deswegen ist dein Feed halt auch Schizo.
Alles klar. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt haben wir auch deftig überzogen. Liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr wieder zugehört habt und freuen uns auf das nächste Mal. Lass uns gerne Bewertung da. Gell?
Ne? Schnell, schnell. Ab ins Töpfchen.
Juhu, tschüss.
Tschüss.